Ein Unternehmer-Ehepaar wollte eine Reise nach Israel unternehmen und wegen Terminschwierigkeiten waren sie gezwungen, getrennt anzureisen. Der Mann flog schon einen Tag vorher hin und als er in Israel angekommen ist, dann sendet er eine E-Mail vom Hotel aus an seine Frau, um Bescheid zu geben, dass er gut angekommen ist und dass alles soweit gut gelaufen ist. Beim Eingeben der Adresse unterlief ihm jedoch ein Tippfehler, sodass die Nachricht versehentlich bei einer anderen Dame landete. Die Empfängerin der E-Mail hatte gerade erst ihren Ehemann zu Grabe getragen, als sie die Mail in ihrem Postfach entdeckte. Ihr stockte der Atem, als sie die Zeilen auf dem Bildschirm sah. Hallo Schatz, ich weiß, du bist überrascht von mir zu hören. Hier gibt es jetzt auch Computer, damit man seine Lieben zu Hause schreiben kann. Ich bin gerade erst angekommen und habe schon eingecheckt. Wie ich gesehen habe, ist auch alles für deine Ankunft vorbereitet. Ich freue mich schon sehr, dich morgen wiederzusehen. PS, du brauchst keine warme Kleidung mitzunehmen. Es ist furchtbar heiß hier unten. Nun, ich weiß nicht, ob diese Geschichte wirklich wahr ist und ob sich das so zugetragen hat. Aber ich weiß, dass unser Predigttext eine wahre Begebenheit ist und dass es auch in dieser Begebenheit sehr, sehr heiß geworden ist. Kinder, wer von euch kennt eine biblische Geschichte, in der ein König ein heißes Feuer machen ließ? Ein richtig heißes Feuer. Ja, ruft mal rein. Die Männer im Feuerofen. Ja, genau, da wurde der Ofen richtig heiß gemacht, ja. Daniels Freunde im Feuerofen. Und in Daniel Kapitel 3, da geht es auch um diese drei Freunde Daniels, nämlich Schadrach, Meschach und Abednego. Das sind aber gar nicht ihre eigentlichen Namen, die ihnen ihre Eltern gegeben haben. Diese drei Freunde, die kamen nämlich aus Israel und wurden wie Daniel und viele andere Juden nach Babylon verschleppt. Weiß jemand von euch, wie die eigentlich hießen? Das ist schon schwieriger, ne? Man kennt sie mehr unter Schadrach, Meschach und Abednego. Nicht so einfach, ne? Also der Schadrach, der hieß Hanania, dann gab es den Misael und den Azaria. Und sie stammten alle aus vornehmen Familien, aus königlichen Familien. Sie waren klug, sie waren gebildet und obendrein auch noch schön. Das war nämlich die Voraussetzung, die der König gegeben hat, dass man von den Verschleppten, ja, die, auf denen dieses Profil zutraf, auswählen sollte und dass sie eine dreijährige Ausbildung am Königshof machen sollten, um dann auch in den Staatsdienst eingesetzt zu werden. Und ihnen gab dann der babylonische Hofbeamte auch diese babylonischen Namen. Und ich habe die Predigt überschrieben, feuerfester Glaube. Feuerfeste Produkte, die widerstehen hohen Temperaturen, zum Beispiel in Brennöfen oder in Hochöfen oder in Verbrennungsanlagen. Was meint ihr, sind normale Kleider, die wir tragen, Jacken, Mäntel, Hosen, Röcke oder auch Mützen, sind die feuerfest? Ist unsere Haut denn feuerfest? Auch nicht, ne? Wer hat sich denn schon mal den Finger verbrannt oder was anderes? Also, das habt ihr schon deutlich zu spüren bekommen, ja? Manchmal reicht es ja auch schon, wenn man zu lange in der Sonne war, ohne Sonnenschutz, dann hatte man schon mal einen Sonnenbrand. Hatte jemand schon mal von euch einen Sonnenbrand? Oh, schon einige, ihr wart schon lange in der Sonne manchmal, ne? Sogar Glas, habe ich gelesen, und Eisen und Beton schmelzen bei bestimmten Temperaturen, wenn die hoch genug sind. Glas etwa bei 600 Grad, Beton bei 1200 Grad fängt das an zu schmelzen. Unfassbar, ja, was für eine gewaltige Kraft Feuer doch hat. Und wie ihr seht, ich habe euch etwas mitgebracht. Jetzt müsste ich einmal diesen Pult hier nehmen. Ich hoffe, ich bringe hier nichts durcheinander. Das mache ich. Thank you. So, was ist das? Kennt ihr gut, ne? Eine Kerze, ne? Was ist das hier? Ein Luftballon. Luftballon und Feuer, vertragen die sich? Vertragen sich nicht so gut, ne? Ich will mal ein Experiment machen. Wenn ich das jetzt über die Flamme halte, was meint ihr, was passiert mit dem Ballon? Er platzt. Habt ihr schon mal ausprobiert? Ich auch noch nicht. Sollen wir es mal machen? Also wer schreckhaft ist, sollte sich die Ohren zuhalten. Ich habe es auch noch nicht ausprobiert, aber wir gucken mal. Guck mal, wie nah kann der Luftballon denn an die Flamme dran? So, hat sogar das Feuer ausgepustet, ne? Es geht noch weiter. Ich habe noch einen Luftballon mitgebracht. Aus der gleichen Packung. Sieht auch fast genauso aus, farblich, ne? Aber etwas ist anders mit dem. Was ist da drin? So, wenn ich den jetzt über die Flamme halte, was meint ihr, was jetzt passiert? Wer denkt, dass er platzt? Wer denkt, dass er anfängt zu brennen? Oder schmelzen? Was für eine Idee habt ihr? Was denkt ihr, was passiert mit dem? Ja. Das Feuer geht wieder aus? Durch das Wasser? Okay, wir sind mal gespannt, ne? Also habt ihr schon mal ausprobiert? Wer hat das schon mal ausprobiert? Ich habe es zu Hause vorsichtshalber ausprobiert. Aber jedes Mal bin ich selbst gespannt, was gleich passiert. Deswegen habe ich auch vorgesorgt. Aber ich weiß nicht, wie sich das dann gleich verteilt. Also, aber kein Schutz mitten. Okay, wir gucken mal, wie nah der Ballon dran kann an die Feuerflamme. Noch tiefer? Tiefer? Rein in die Flamme? Ist er drin, der Ballon in der Flamme? Platzt er? Hat er Feuer abgekriegt? Schon ordentlich, ne? Und der geht nicht aus, ne? Ich lasse es erstmal hier so. Also, ich war schon fasziniert, als ich dieses Experiment mal gesehen habe, dachte ich, das könnte euch auch faszinieren. Und es ist doch schon erstaunlich, ne, dass das Wasser, das in dem Ballon drin ist, so eine Auswirkung hat, dass der Ballon nicht platzt. Der andere, der war nur in der Nähe der Flamme, der hat noch nicht mal die Flamme berührt, schon platzte der. Aber dieser, weil er Wasser drin hatte, obwohl das Wasser ja innen drin ist, es war ja gar nicht von außen das Wasser, so dass die empfindliche Hülle dieses Luftballons doch komplett der heißen Flamme ausgesetzt war, nicht zerplatzt ist. Ist das nicht erstaunlich? Und an diesem simplen Experiment können wir feststellen, dass es einen großen Unterschied macht, womit etwas gefüllt ist. Ja. Das Wasser in dem Ballon hatte so eine Auswirkung, dass der Ballon heile geblieben ist, zumindest nicht geplatzt ist, ja. Man hat gesehen, er hat Spuren abbekommen. Und heute Morgen ist auch die Frage an uns, womit sind wir gefüllt? Was erfüllt dich? Und Paulus sagt in Epheser 5, Vers 18, lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Schadrach, Meschach und Abednego, die hatten eine unglaubliche Feuerprobe zu bestehen und sie waren offensichtlich mit Gottes Geist erfüllt. Wenn man mit manchen Menschen ins Gespräch kommt über die Bibel, dann hört man eben oft den Einwand, dass die Bibel doch sehr veraltet ist und nicht mehr zeitgemäß ist. Vielleicht denkst du selber auch darüber so. Oder derjenige, der im Livestream zuschaut und denkt, ja, die Bibel, das ist schon ein sehr veraltetes Buch, das ist gar nicht mehr auf unsere Zeit mehr anzuwenden. Aber Bibelleser wissen, dass die Bibel hochaktuell ist, zu jeder Zeit. Denn Babylon, der Ort, wo Daniel und seine Freunde lebten, der in der Bibel auch ein Bild oder eine Metapher für eine Welt ohne Gott ist. Babylon steht für Gottlosigkeit, für Perversion. In der Offenbarung wird Babylon als die große Hure bezeichnet, als eine Untreue. Und letztlich steht Babylon auch für das Reich des Antichristen der Endzeit. Und das ist für uns immer sehr hilfreich zu beobachten, wie Daniel und seine Freunde in dieser gottlosen Umgebung in ihrem Babylon ihren Glauben gelebt haben. Ich habe mal ein treffendes Wortspiel über Daniel und seine Freunde gehört. Vielleicht sogar hier im Gottesdienst. Ich habe mir da mal ein paar Notizen gemacht damals in der Bibel. Und das war wie folgt. Also sie waren weder weltflüchtig noch weltsüchtig und dadurch wurden sie welttüchtig. Ja. Klingt so ein bisschen nach Albert. Ich weiß nicht, ob er da mal drüber gepredigt hat. Also wenn wir uns als Christen den Herausforderungen Babylon stellen, also unserem gottlosen Umfeld, dann bedeutet das, wir sollten nicht weltflüchtig sein. Daniel und seine Freunde, sie haben sich nicht abgeschottet, sondern sie haben sich den Herausforderungen ihres Alltags angenommen. Als junge Leute von zu Hause weggerissen, fernab der Heimat, im Exil setzten sie sich ein. Zweitens, nicht weltsüchtig. Sie sind auch nicht in Versuchungen erlegen, sich anzupassen an dieses neue Umfeld. Die Annehmlichkeiten und den Luxus, den sie am Königshof hätten genießen können, haben sie nicht alles genossen, nicht von der Tafelkost, von dem fürstlichen Tisch des Königs gegessen, um dabei ihren Glauben eben nicht zu verleugnen, den breiten und bequemen Weg zu gehen, nur nicht irgendwie auffallen. Nein, sie haben ihren Glauben klar bekannt, sind gegen den Strom geschwommen und so wurden sie drittens welttüchtig. Sie setzten sich ein für die Menschen um sie herum. Sie waren bereit zu dem Dienst, zu dem sie ausgebildet und eingesetzt worden sind, selbst unter einem heidnischen König, zum Wohl der Menschen, selbst in diesem gottlosen Babylon. Und das zweite Kapitel endet mit einer ganz großen Belohnung und Beförderung dieser vier jüdischen Männer durch Nebukadnezar selbst, den mächtigsten Mann der damaligen Welt. Sie hatten es geschafft, ganz weit hoch auf der Karriereleiter zu kommen. Was könnte ihnen jetzt denn überhaupt noch passieren? Und nun kommt dieses Kapitel 3, dieses ganz bewegende Kapitel, wo ihr Glaube extrem auf die Probe gestellt wird. Auf die Feuerprobe im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir lesen uns die ersten Verse aus Daniel Kapitel 3 ab Vers 1. Daniel 3 ab Vers 1. Der König Nebukadnezar machte ein Bild aus Gold. Seine Höhe betrug 60 Ellen, seine Breite 6 Ellen. Er stellte es auf in der Ebene Dura in der Provinz Babel. Und der König Nebukadnezar sandte Boten aus, um die Satrapen, die Statthalter, die Satrapen sind auch sowas ähnliches wie Statthalter, und die Verwalter, die Berater, die Schatzmeister, die Richter, die Polizeibefehlshaber und alle Oberbeamten der Provinzen zu versammeln, damit sie zur Einweihung des Bildes kämen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Vers 4. Und der Herold rief laut: Euch wird befohlen, ihr Völker, Nationen und Sprachen. Er war ja König über viele Länder, wo auch ganz andere Sprachen gesprochen wurden. So mächtig war er. Und er sagte: Alle, sobald ihr den Klang des Horns, der Rohrpfeife, der Zither, der Harfe, der Laute, des Dudelsacks und alle Arten von Musik hört, sollt ihr niederfallen und euch vor dem goldenen Bild niederwerfen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den brennenden Feuerofen geworfen werden. Erstmal soweit. Und ich habe den ersten Punkt überschrieben. Stand fest, selbst wenn die Umstände sich ändern. Wir haben gelesen, der König hat eine riesige Statue aufstellen lassen. Habt ihr mal auf die Zahlen geachtet? 60 Ellen hoch, 6 Ellen breit. Zufall? Auch in der Offenbarung spielt die Zahl 6 eine große Rolle. Das sind fast 30 Meter hoch, fast bis zum 10. Stock, wenn man ein Hochhaus ansieht, und 3 Meter breit. Und das in einem flachen Gegend, in der Gegend Dura. Ein ganz gewaltiges Bauwerk damaliger Zeit. Und dann wurden alle führenden Beamten der Reichsprovinzen eingeladen. Und Daniel und seine Freunde, sie zählten auch dazu eigentlich. Von Daniel ist jetzt hier nicht die Rede, aber die drei Freunde werden hier erwähnt. Auch sie waren dazu eingeladen. Und Nebukadnezar ging es letztlich um seine Macht. Damit das riesige babylonische Reich nicht auseinanderbricht, brauchte es eine Zentralregierung, die mit starker Hand die Fäden zusammenhält. Und das wird auch das Wesen des antichristlichen Weltreichs sein. Eine zentrale Macht, eine zentralen Führerfigur. Und das ist ja schon erstaunlich. Und Die letzte Corona-Krise, sie zeigt uns hier und da, wie schnell Menschen verunsichert sind, verängstigt, manipulierbar sein können und wie manche in einer globalen Notsituation auf den Gedanken kommen könnten, es wäre doch viel besser und einfacher, wir hätten eine starke Führungsperson, die alles in der Hand hat. So wird vermutlich einmal in der großen globalen Krise der Antichrist an seine Macht kommen. Wie bereits erwähnt, endete das zweite Kapitel ganz positiv für Daniel und seine Freunde. Sie hatten Nebukadnezar vollends überwältigt und total zufriedengestellt durch ihre Traumdeutung, sodass dieser mächtige Mann sich sogar vor Daniel verneigte. Kann man sich das vorstellen? Und er befahl sogar, dass man ihm Opfer bringen sollte. Und dabei hatten sie auch noch den Massenmord an ihren Kollegen, den Weisen von Babel, abgewendet. Das war nämlich sein Befehl vorher, alle umzubringen, alle Weisen, weil sie eben nicht seinen Traum ihm sagen konnten. Jetzt müsste man meinen, die ganze Welt lag Daniel und seinen Freunden zu Füßen. Und plötzlich diese Kehrtwende im Leben. Auf einmal ist nichts mehr, wie es war. Auf einen Schlag haben sich die Umstände zu 180 Grad gewendet. In Kapitel 2, Vers 47 bezeugte Nebukadnezar noch persönlich: Wahrhaftig, euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Könige. Und nun der Befehl, vor dem Standbild niederzuwerfen und ihn und seine Götter anzubeten. Kennst du auch solche Phasen? Phasen, die du in deinem Leben vielleicht erlebt hast. Alles lief glatt und gut. Du hattest alles im Griff und es schien wirklich alles sicher und gut zu sein. Und plötzlich irgendeine Meldung und dir scheint alles zu entgleiten. Es gibt wohl kaum einen Menschen hier, der nicht irgendwann mal in eine schwere Situation gekommen ist, vielleicht in eine schier aussichtslose Lage. Und vielleicht befindest du dich gerade jetzt in einer Situation, die für dich sehr leidvoll ist. Das lässt einen schon richtig innerlich warm werden. Manchmal genügt schon ein Albtraum, der uns in uns eine unglaubliche Hitze entwickelt, sodass wir schweißgebadet aufwachen. Und wie ist es erst, wenn man unerwartet eine schlimme Nachricht bekommt und einem das Blut durch den Kopf schießt und durch den ganzen Körper? Vor ein paar Jahren wurde ein langjähriger Kollege von mir nach über 25 Jahren im Unternehmen zum Chef gerufen und er teilte ihm mit, dass er mit sofortiger Wirkung entlassen ist. Das trifft einen wie der Blitz aus heiterem Himmel. Werde ich so bald wieder einen Job finden? Wie werden wir finanziell über die Runden kommen? Dann auch die Enttäuschung darüber, so lange im Unternehmen gewesen zu sein und sich eingesetzt haben und dann so an die Luft gesetzt zu werden. Oder ich erinnere mich an den 7. Februar 2022, jetzt vor gut zwei Jahren, als meine Frau mich nach einem Arztbesuch auf der Arbeit anrief und mir mitteilte, dass der Arzt bei ihr einen aggressiven und einen bösartigen Krebs diagnostiziert hat. Was schießt da einem durch den Kopf? Wie geht man mit solchen Nachrichten um? Oder es klingelt nachts an der Tür und da steht die Polizei vor euch und sagt die Worte: Wir müssen Ihnen leider die traurige Mitteilung überbringen, dass Ihr Sohn, Tochter, Ehemann, wer auch immer, tödlich verunglückt ist. Nachrichten wie diese können einen erschüttern und den Boden unter den Füßen wegziehen. Plötzlich ist von einem Augenblick auf den anderen nichts mehr so, wie es war. Solche Situationen können dazu führen, dass man anfängt zu resignieren oder zu zweifeln, ob es überhaupt alles noch einen Sinn macht. Und man fängt vielleicht sogar an zu beten, wenn man es noch nicht getan hat. Und manchmal betet man vielleicht so: Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeige dich doch jetzt in dieser Situation. Offenbare deine Allmacht und wende das Leid ab. Mache mein Kind, mein Vater, mein Ehepartner, wen auch immer, bitte wieder gesund. Oder bring mich heil wieder aus dem Schützengraben oder aus einer anderen brenzligen Situation. Dann werde ich an dich glauben. Dann werde ich mich für dich einsetzen. Dann werde ich wieder neu durchstarten mit dir. Dann mache ich ganze Sachen mit dir. Dann werde ich einen Dienst in der Gemeinde übernehmen und was man sonst so alles in der Situation verspricht. Aber was, wenn Gott diese Gebete eben nicht erhört? Zumindest nicht so, wie wir uns das gewünscht und vorgestellt haben. Brechen wir dann mit Gott? Oder denken wir, dass er vielleicht gar nicht so allmächtig ist, dass er es hätte verhindern können? Und wenn wir glauben, dass er es tun könnte, es aber nicht getan hat, zweifeln wir dann an seiner Liebe zu uns? Andere, die sonst nicht an Gott glaubten und sogar seine Existenz verleugneten, deklarieren eben diesen Gott in solchen Situationen plötzlich als den Schuldigen für das erfahrene Leid und für das getroffene Schicksal. Ist das nicht paradox? Woran hältst du dich fest, wenn du unter Druck gerätst und in eine ähnliche Lage kommst? Ich hatte vor kurzem ein Zeugnis von einer Familie gehört mit 9 Kindern. Die Mutter bekam mit Mitte 30 bekam sie Darmkrebs. Und als die Krankheit voranschritt, dann hatte sie, das erzählten später dann ihre Familie, Ehemann und die Kinder, sie betete zu Gott so: Gott, tue ein kleines Wunder und heile mich. Oder tue ein großes Wunder und lass meine Familie nicht daran zerbrechen und nicht an dir zweifeln, sondern lass sie stark werden in dir, egal wie es ausgeht. Ich komme zum zweiten Gedanken: standfest, auch wenn dich andere verraten. Und wir lesen weiter im Text, Daniel 3, ab Vers 8 bis Vers 15. Deshalb traten zur selben Zeit einige Männer heran, nämlich Sterndeuter, die die Juden verklagten. Sie fingen an und sagten zum König Nebukadnezar: O König, lebe ewig. Du, O König, hast den Befehl gegeben, dass jeder Mann, der den Klang des Horns, der Rohrpfeife, der Zither, der Harfe, der Laute und des Dudelsacks und alle Arten von Musik hört, niederfallen und das goldene Bild anbeten soll. Und wer nicht niederfällt und anbetet, der sollte in den brennenden Feuerofen geworfen werden. Nun sind jüdische Männer hier, die zur Verwaltung der Provinz Babel eingesetzt, die du eingesetzt hast: Schadrach, Meschach und Abednego. Diese Männer, o König, schenken dir keine Beachtung, deinen Göttern dienen sie nicht und vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, werfen sie sich nicht nieder. Da befahl Nebukadnezar voller Zorn und Wut, Schadrach, Meschach und Abednego herzubringen. Da wurden diese Männer vor den König gebracht. Nebukadnezar fing an und sagte zu ihnen: Ist es Absicht, Schadrach, Meschach und Abednego, dass ihr meinen Göttern nicht dient und euch vor dem goldenen Bild, das ich aufgestellt habe, nicht niederwerft? Nun, wenn ihr bereit seid zur Zeit, da ihr den Klang, und da kommen die ganzen Instrumente wieder, hinzufallen und euch vor dem Bild niederzuwerfen, das ich gemacht habe, so ist es gut. Wenn ihr euch aber nicht niederwerft, dann werdet ihr sofort in den brennenden Feuerofen geworfen. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Als die Musik einsetzte, fielen alle auf ihre Knie und beteten das Standbild an. Alle? Nicht alle. 3 Männer blieben stehen und das fiel natürlich sofort auf. Und da gab es natürlich auch gleich welche, die diese Nachricht sofort dem König überbrachten. Einige Sterndeuter, die zu den Weisen Babylons gehörten und somit eigentlich Kollegen dieser 3 Männer waren, dieser 3 Freunde, die gingen und verrieten sie vor dem König. Diese Juden waren wohl aufgrund ihrer Herkunft und ihrer guten Stellung diesen Sterndeutern ein Dorn im Auge, obwohl sie ihnen eigentlich ihr Leben zu verdanken haben. Denn als Nebukadnezar beschlossen hatte, alle Weisen umzubringen, da wussten sie, dass sie das eigentlich gar nicht leisten können, was der König von ihnen fordert, und dass es durch ein Wunder geschah, als Daniel diesen Traum gedeutet hat und sie verschont geblieben sind und am Leben geblieben sind. Aber statt ihnen dankbar zu sein, denunzierten sie sie also. Sie zeigten sie an, um persönliche Vorteile daraus zu ziehen. Und das hatte seine Wirkung nicht verfehlt. Der König, der wurde so zornig, dass er sie sogleich antreten ließ. Das ist auch ziemlich erstaunlich, denn vorher ließ er verkünden, dass derjenige, der beim Einsetzen der Musik nicht niederkniet, sofort in den Feuerofen geworfen werden soll. Aber wahrscheinlich mochte er diese 3 jungen Männer und kannte sie. Er hat sie ja persönlich auch eingestellt. Und er wollte ihnen vielleicht eine Chance geben, eine zweite Chance, das doch nochmal richtig zu stellen. Sie gehörten ja schließlich zu dieser Top-Elite, die er ausgewählt hat, in seinen Diensten. Im ersten Kapitel nach ihrer Ausbildung, da hatten sie ein persönliches Vorstellungsgespräch vor dem König und er befand sie 10-mal klüger als alle anderen Weisen. Also er hatte eine ganz, ganz hohe Meinung von diesen Männern. Und in Vers 14, da fragt er sie: Ist es Absicht, dass ihr euch nicht niederwerft? Nun, vielleicht war es ja ein Versehen, vielleicht habt ihr es nicht ganz richtig mitbekommen, es war ein Missverständnis, was auch immer. Und er gibt ihnen nun die Möglichkeit, das richtig zu stellen und beim nächsten Mal wieder gut zu machen. Rational betrachtet wäre die Entscheidung zwischen dem wahren Gott und dem falschen völlig klar. Aber was die Entscheidung so schwer machen werden lässt, ist eben der gewaltige, der Druck, der drumherum da aufgebaut wird. Stellt euch vor, ihr seid in einer Masse, in einem Stadion, da stehen alle Leute und grölen und die Musik setzt ein und das macht so richtig Stimmung und ihr als Einzige, ihr bleibt standhaft. Was für ein Druck. Und nicht nur jemand zuzujubeln, sondern dann mit dem Leben zu bezahlen. Die Konsequenzen einer Verweigerung, die waren sehr, sehr schwerwiegend. Und wie es damals für die drei Männer ja schwer war, diesen Druck zu spüren, so ähnlich verspüren wir vielleicht manchmal auch einen gewissen Druck, eine gewisse Versuchung, sich hier und da still und leise wegzuducken und sich auch anzupassen, wenn die Musik anfängt zu spielen. Ob Sie in dieser Situation vielleicht einen Moment gedacht haben, ach, in unseren Herzen, ja, da können wir ja weiter an unseren Gott glauben und ihm treu bleiben. Wir tun jetzt einfach mal so, als ob wir ja diesen Götzen huldigen und uns ja eben da mitmachen mit der ganzen Geschichte der Niederwerfung und der Anbetung. Aber im Herzen werden wir es natürlich niemals machen. Das wird schon nicht so schlimm sein, oder? Sie waren ja schließlich in einer aussichtslosen Lage. Was sollen sie tun? Es gibt ganz gute Gründe und ganz vernünftige, rationelle Gründe zum Niederfallen. Schließlich geht es um Leben und Tod. Außerdem wäre es ja ein einziges Mal dieser Kniefall, er würde zeigen, dass sie loyal sind und so würden sie das Wohlwollen des Königs auch haben. Anschließend darf jeder wieder seine eigenen Götter anbeten. Außerdem ist es ja auch nur eine äußere Geste in einem extremen Umstand, in dem sie sich befanden. Innerlich würden sie niemals anbeten. Nicht zuletzt müssten sie auch als hochrangige Beamte im Fall einer Verweigerung auch ja, große Sorgen um das Schicksal ihrer Landsleute haben. Sie vertraten sie ja auch ein Stück weit. Und ja, wenn sie sich jetzt widersetzen würden, wenn sie sozusagen provozieren würden, dann würden sie vielleicht auch eine Verfolgung ihrer Landsleute riskieren. Und wenn sie jetzt, sagen wir mal, nicht provozieren, dann könnte das auch große Vorteile für ihr eigenes Volk bringen. Und damit vielleicht sogar dem Ansehen ihres Gottes. Ja, alles so zurechtgelegte, rationelle Dinge, die uns durch den Kopf vielleicht gehen. Das klingt doch vernünftig, oder? Aber nur für uns rein menschlich gesehen. Ich frage mich, wie sieht der Glaube bei uns, bei mir aus? Wo machen wir Kompromisse, weil wir nicht anecken wollen? Nicht unangenehm auffallen wollen? Wo sind wir feige, dass wir unsere Überzeugungen verschweigen, statt mutig zu bekennen? Und dann denken wir still, ach, es muss doch nicht jeder mitkriegen, dass ich Christ bin. Das geht die anderen doch eh nichts an. In der Schule, im Verein, im Job, wo auch immer. Und heute werden wir herausgefordert, uns ganz neu Gott hinzugeben. Es geht um das Bekenntnis. Und das hat weitreichende Folgen. Jesus spricht, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Matthäus 10, 32. Jemand sagte mal, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Sei ganz sein, also Jesu. Gehöre ganz zu Jesus mit Haut und Haaren, mit Leib und Seele, mit deinem ganzen Leben. Ihr Lieben, das bewahrt vor einem halbherzigen Christsein, das lauwarm und unentschlossen vor sich hindümpelt. Aber ich weiß auch, dass manche, dass wir eine Art Druck empfinden könnten, als ob Gott selbst so ein Tyrann wie Nebukadnezar wäre, der eben bedingungslose Unterwerfung fordert. Aber das wäre ein Missverständnis, denn das geschieht freiwillig aus Liebe, weil er zuerst uns geliebt hat mit einer aufopferungsvollen Liebe. Und der Glaube, er ist doch eine Liebesbeziehung voller Vertrauen und Hingabe. Nun, wie haben sich Schadrach, Meschach und Abednego jetzt entschieden, als sie die zweite Chance bekamen? Haben sie für sich einen Kompromiss gefunden? Und wir lesen weiter, Daniel 3, die Verse 16 bis 23. Schadrach, Meschach und Abednego antworteten und sagten zum König, Nebukadnezar, Wir haben es nicht nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern. Ob unser Gott, dem wir dienen, uns erretten kann, sowohl aus dem brennenden Feuer als auch aus deiner Hand, o König, wird er uns erretten. Oder ob nicht, es sei dir jedenfalls kund, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen werden. Da wurde Nebukadnezar voller Wut und der Ausdruck seines Gesichts änderte sich gegenüber Schadrach, Meschach und Abednego. Er begann und befahl, den Ofen 7-mal mehr zu heizen, als es ausreichend war. Dann befahl er den Männern, den stärksten Männern in seinem Heer, Schadrach, Meschach und Abednego zu binden, um sie in den brennenden Feuerofen zu werfen. Daraufhin wurden diese Männer in ihren Mänteln, Röcken und Mützen und ihren sonstigen Kleidern gebunden und in den brennenden Feuerofen geworfen. Darum, weil das Wort des Königs so streng und der Ofen außergewöhnlich geheizt war, tötete die Flamme des Feuers jene Männer, die Schadrach, Meschach und Abednego hinaufbrachten. Und diese drei Männer, Schadrach, Meschach und Abednego, fielen gebunden in den brennenden Feuerofen. Der dritte Punkt, standfest, auch wenn es den Tod bedeutet. Das ist schon außergewöhnlich mutig, oder? Wer von euch wäre so mutig? Schwer zu sagen in so einer Situation. Ja, wie diese drei Freunde hier aufgetreten sind, ist ja kaum nachvollziehbar. Sie sagen dem König, wir haben es nicht nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern. Das war nicht irgendwie respektlos, sondern sie wollten damit sagen, wir wollen uns gar nicht rechtfertigen. Du hast in allen deinen Anklagepunkten recht. Ich frage mich, wie würde ich mich verhalten in dieser Situation? Also ich würde zumindest versuchen, mich zu rechtfertigen und ihn nochmal daran zu erinnern, an unsere Verdienste, an die Traumdeutung und an das damalige persönliche Bekenntnis von ihm, dass unser Gott der allein wahre Gott ist und dass er anbetungswürdig ist. Aber davon lesen wir hier gar nichts. Und die Verse 17 und 18 sind für mich die großartigsten in diesem ganzen Kapitel. In Vers 15 liefert Nebukadnezar selbst die Vorlage auf ihre Aussage, als er sie fragte, welcher Gott sie denn jetzt noch aus seiner Macht erretten könnte. Da antworteten sie, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Und dann, aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o König, dass wir nie deine Götter anbeten und uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Ich bin fasziniert von diesem Vertrauen dieser drei Freunde. Es ist großartig, dass sie sich so ganz in Gottes Hand gegeben haben und zwar mit einer doppelten Blickrichtung. Zum einen der Blick eben auf die Größe Gottes. Sie trauen Gott alles zu. Gott ist groß. Gott kann. Er hat die Macht, uns zu retten. Wenn er möchte, er kann es. Selbst aus diesem brennenden Feuerofen kann er uns erretten. Ich weiß es, Gott kann. Gott hat die Macht einzugreifen, auch in dein Leben. Er kann sogar den heilen, der scheinbar unheilbar krank ist. Er kann dem, der 10 Jahre schon lang arbeitslos ist, auch wieder zu einer Arbeitsstelle verhelfen. Er kann derjenigen, die sich schon lange nach einem Partner sehnt, den Herzenswunsch erfüllen. Gott kann es. Aber zugleich haben sie die Blickrichtung auf den souveränen Willen Gottes. So wie Jesus damals in Gethsemane, wo er ausrief, mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Matthäus 26, Vers 39. Wir kennen den Plan Gottes nicht. Und Glaube heißt, sich an Gott festklammern, ohne zu wissen, wie die augenblickliche Situation ausgeht. Im Vertrauen darauf, sein Wille geschehe. Sein Wille ist gut. Und sein Wille ist weit besser als unser Wille, nur dass wir es oftmals nicht so sehen, weil wir im Hier und Jetzt leben. Aber dieses mutige Bekenntnis, das hatte natürlich Konsequenzen. Jetzt verlor Nebukadnezar komplett die Beherrschung, sodass sich sogar sein Gesicht vor Wut verzerrte. Habt ihr schon mal jemanden so zornig gesehen, dass sein Gesichtsausdruck sich verzogen hat? So richtig, richtig wütend, ja, dass man vielleicht sogar Angst vor ihm bekommen hat, ja. Und dann wird diese Person, scheint da irgendwie unberechenbar zu werden. Ne? Und so ähnlich muss das hier gewesen sein. Nebukadnezar, er ließ den Ofen 7-mal mehr anheizen, was eigentlich völlig überflüssig war. Im Gegenteil, das hatte zur Folge, dass seine stärksten Soldaten alleine dabei umkamen, dass sie diese 3 Männer zum Feuerofen brachten oder in die Öffnung oben und dann vielleicht von so einer Rampe dann sie dort hineingeworfen haben. Und die Flammen, die schlugen so heiß heraus. Ja, wir haben es an dem Luftballon gesehen, an dem einen, der nur mit Luft gefüllt war. Der kam nur in die Nähe des Feuers und der zerplatzte. Und sie wurden gefesselt und in den Feuerofen geworfen. In kompletter Montur. Hier werden die Kleider aufgezählt, die sie anhatten, gefesselt und rein ins Feuer. Kann man sich das vorstellen? Da lässt ein Machthaber Vernichtungsöfen bauen, um Menschen umzubringen, die nicht seinen Vorstellungen entsprachen. Und die ersten, die in den Ofen kamen, waren 3 Juden. Das erinnert doch an jüngere Geschichte. Und Bibelkenner wissen, diese Geschichte der 3 Freunde ist hier zu Ende oder noch nicht zu Ende? Nicht zu Ende. Einer weiß es. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Und wir lesen weiter, die Verse 24 bis 28. Was geschah da, als diese 3 Männer jetzt in dem Feuerofen sind? Da erschrak der König Nebukadnezar und erhob sie schnell. Er begann und sagte zu seinen Staatsräten: Haben wir nicht 3 Männer gebunden ins Feuer geworfen? Sie antworteten und sagten zum König: Gewiss, o König. Und er antwortete und sprach: Siehe, ich sehe 4 Männer frei umhergehen, mitten im Feuer, und keine Verletzung ist an ihnen. Und das Aussehen des 4. gleicht dem eines Göttersohnes. Da trat Nebukadnezar an die Öffnung des brennenden Feuerofens, begann und sagte: Schadrach, Meschach und Abednego, ihr Knechte des höchsten Gottes, geht heraus und kommt her. Da gingen Schadrach, Meschach und Abednego aus dem Feuer heraus. Und es versammelten sich die Satrapen, die Statthalter, die Verwalter und die Staatsräte des Königs. Sie betrachteten diese Männer, über deren Leib das Feuer keine Macht gehabt hatte. Das Haar ihres Hauptes war nicht versengt und ihre Mäntel waren nicht verändert. Nicht einmal Brandgeruch war an sie gekommen. Nebukadnezar begann und sagte: Gepriesen sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die sich auf ihn verließen und das Wort des Königs übertraten und ihren Leib dahingaben, damit sie keinem Gott dienen oder ihn anbeten müssten, als nur ihren Gott. Und damit der 4. und letzte Gedanke: Standfestigkeit und ihre Auswirkungen. Hier haben wir es also mit einem übernatürlichen Eingreifen Gottes zu tun, so wie es zwar vielleicht selten, aber eben doch vorkommen kann. Also selten in dieser Art und Weise. Wir haben in der Kindergeschichte gehört, es kann auch anders ausgehen. Und es ist ein großes Geheimnis angedeutet. Auf einmal ist da eine 4. Person im Feuer zu sehen. Und diese 4. Person wird beschrieben wie ein Sohn der Götter. Und man könnte sagen, wie ein Sohn Gottes. Es könnte ein Engel sein, wie Nebukadnezar es danach vermutete. Oder eben auch der Sohn Gottes, Jesus Christus selbst. Auch wenn die 3 Freunde Jesus noch nicht kannten, haben sie erlebt, dass er ihnen beistand und sie befreite. Sie errettete, wie sein Name Jeschua, Jesus rettet, auch aussagt. Vielleicht haben sie ihn sogar gar nicht gesehen in dem Feuer. Das gilt auch uns. Auch uns steht Jesus bei, oftmals ohne, dass wir ihn erkennen, dass er neben uns ist, dass er bei uns ist, in den heißen Situationen unseres Lebens, in der Hitze des Berufsstresses, in der Hitze der Krankheit, in der Hitze der Einsamkeit oder in der Hitze, in der du gerade steckst. Oder auch tatsächlich dann, wenn du wegen deines Glaubens verfolgt wirst und angefeindet wirst. Jesus ist bei dir. 2 Missionare, sie wollten eine hohe Geldsumme von einem Ort zum anderen überbringen. Und das hatten einige zwielichtige Personen auch mitbekommen in dem Dorf, in dem sie waren. Und sie wollten ihnen heimlich folgen, um sie dann auch, wenn sie schliefen, zu berauben. Und sie folgten denen so mit einem Sicherheitsabstand. Und als es dann Nacht wurde und sie dann irgendwo ihr Nachtlager aufgeschlagen haben, um dort zu übernachten, weil das eben mit Übernachtung ging. Und dann näherten sie sich zu dieser Stelle, wo sie dann ein Lagerfeuer hatten, um die wilden Tiere abzuhalten. Und dann sahen sie, dass um das Lagerfeuer eine ganze Menge von Männern saßen. Dachten, wo kommen diese denn jetzt auf einmal her? Und sie sagten, na, gegen die haben wir nicht anzukommen. Und sie ließen von ihrem Vorhaben ab und drehten um und gingen wieder weg und haben sie in Ruhe gelassen. Und einige Zeit später erfuhren die Missionare von dieser Bewahrung und sie waren eigentlich die ganze Zeit nur zu zweit. Und sie wussten, Gott muss seine Engel gesandt haben, die sie bewacht haben, sodass nur die Räuber sie gesehen haben. Und als sie das den Geschwistern in der Heimat erzählten, stellte sich heraus, dass genau zu diesem Zeitpunkt in dieser Nacht für die Missionare zu Hause in der Heimat gebetet wurde. Jesus lässt dich nie allein, wenn du dein Vertrauen auf ihn setzt. Und da kannst du ganz sicher sein, dann gesellt er sich zu dir, mitten in dein Feuer hinein. Nebukadnezar und seine Minister sind erschrocken und können kaum glauben, was sie da sahen. Und sie werden nun herausgerufen, um aus dem Ofen zu kommen. Nun, wenn ich in dieser Situation wäre, in dem brennenden Ofen, könnte da umhergehen und da gäbe es eine Öffnung, rauszukommen. Ich weiß nicht, was mich halten würde. Ich würde wahrscheinlich sofort rauslaufen. Ich glaube, die wären auch so fasziniert. Aber sie blieben da, bis Nebukadnezar ihm Befehl gab, rauszukommen. Wahrscheinlich verspürten diese drei Männer so einen Frieden, so eine Nähe, eine Geborgenheit hier in dem Ofen, in dem sie Gott vertrauten, dass sie diesen fürchterlichen Umstand, in dem sie sich befanden, gar nicht so richtig wahrnahmen. Gott bewahrte sie, beschützte sie, hielt seine Hand über sie. Und als sie herauskamen, wurden sie von den anderen wahrscheinlich wie Außerirdische betrachtet. Da waren keine Verbrennungen zu erkennen, noch nicht mal Brandgeruch. Sie schnupperten da dran und es war nichts festzustellen. Wenn ihr mal Lagerfeuer gemacht habt oder gegrillt habt oder ich bin mal in ein Büro reingegangen, da wurde geraucht und nach ein paar Sekunden bin ich wieder rausgegangen und den ganzen Tag hatte ich den Rauchgeruch in den Haaren und in meinen Klamotten und das klebte die ganze Zeit an einem. Hier, sie kommen aus dem Feuer und es ist nicht mal Brandgeruch festzustellen. Aber die Standfestigkeit der drei Freunde hatte nicht nur das Wunder der Unversehrtheit ihrer Körper und Kleider zufolge, sondern das großartige Bekenntnis dieses mächtigen heidnischen Königs. In Vers 28 sagt Nebukadnezar selbst: Gepriesen sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte gerettet hat, die sich auf ihn verließen und das Wort des Königs übertraten und ihren Leib dahingaben, um keinem Gott zu dienen oder ihn anzubeten, als nur ihren Gott. Er war so überwältigt von ihrem standhaften Glauben, dass er ihren Gott verherrlichte und die Männer sogar dafür lobte, dass sie seinem Gebot nicht gehorchten. Sonst waren diese Männer absolut loyale und zuverlässige Staatsdiener. Nur als die geänderte Gesetzeslage sie dazu aufforderte, zu sündigen, da konnten sie nicht mehr mitgehen. Danach hatte er es sogar per Befehl verboten, Nebukadnezar hatte später per Befehl verboten, dass in seinem ganzen Reich niemand etwas Verächtliches über ihren Gott, über den Gott der Jugend sagen sollte. Und wer es tun würde, der würde sogar drastische Strafen bekommen, wie wir weiter im Text lesen. So hatte ihre Standfestigkeit Auswirkungen auf ganze Völker, auf ganze Länder, die unter der Herrschaft Nebukadnezars waren. Er ließ es in alle Völker, in alle Sprachen und Nationen verkünden, das ist der anbetungswürdige Gott, dieser Gott der Juden von Schadrach, Meschach und Abednego. Da stellt sich die Frage, wie konnten diese jungen Männer so standhaft bleiben? Fernab von der Heimat, von zu Hause, weit weg von der Heimatgemeinde, in so einer gottfeindlichen Umgebung. Erstens, sie kannten Gottes Wort. Sie wussten, was der Wille Gottes ist und wo sie gegen Gott sich versündigen würden, wo sie entgegen der Heiligen Schrift handeln würden. Und sie haben gesagt, sie haben sich in ihrem Herzen vorgenommen, wir werden uns nicht verunreinigen. Wir werden nicht gegen die Bibel gehen, wir werden nicht sündigen. Damals, als es darum ging, sich nicht an den Speisen zu verunreinigen, haben sie ein klares Nein gesagt und kamen da auch schon in eine brenzlige Situation. Und zweitens, sie kannten den wahren Gott, den wahren, den allmächtigen, den ewigen Gott, den ich bin, der die Welt geschaffen hat und der ihre Vorfahren aus der Sklaverei befreit hat. Sie mussten Gott so gut gekannt haben, dass sie gesagt haben, alles andere auf der Welt zählt nicht so, als sich an diesem Gott festzuhalten. Und deswegen wollten sie sich vor keinem anderen Götzen und anderen Göttern niederwerfen und ihn anbeten. Vielleicht denkst du, so einen großen Glauben habe ich nicht. Hudson Taylor sagte mal, wir brauchen keinen großen Glauben, sondern einen Glauben an einen großen Gott. Kennst du Gott? Weißt du, wer Gott ist? Wer er wirklich ist? Dazu lade ich auch ein, immer in die Bibelstunden zu kommen, um Gott immer mehr und besser kennenzulernen. Auch in dem Buch Esra, was wir gerade betrachten, was auch sehr verwandt ist. Jetzt kommen sie schon aus der Gefangenschaft raus, aber hier sind sie noch mittendrin im Buch Daniel. Ich fasse zusammen und mache einen Ausblick. Das zweite Kapitel, es war dramatisch und endete mit einem Happy End. Und jetzt das dritte Kapitel war sehr dramatisch und endet auch glücklich. Aber auch das war nicht das Ende. Da kommt ja noch was, ja. Da kommt ja noch die Geschichte mit Daniel und der Löwengrube, ja. Könige kommen und gehen und Situationen, Umstände verändern sich. Wisst ihr, solange wir auf der Erde sind, werden wir immer wieder neu herausgefordert werden und kommen nicht dauerhaft zur Ruhe. Und doch dürfen wir aus dieser Geschichte lernen, dass Jesus immer mit uns ist, mitten im Leid, mitten in deinem Feuer, in dem du dich persönlich gerade befindest. Mal sendet er einen Menschen, mal einen Engel, mal ist er ganz persönlich neben dir. Er lenkt alles und hat alles in seiner Hand. Ich möchte euch noch einmal an den Luftballon mit Wasser erinnern. Er platzte nicht, weil das Wasser darin die Hitze der Flamme aufnahm und somit den Ballon schützte. Und das ist ein kleiner Vergleich zu dem Feuer des Zornes Gottes, das Jesus am Kreuz auf sich nahm, damit wir vor dem kommenden Gericht verschont bleiben. Wenn du das verstanden hast, dass Jesus für deine Sünden gebüßt hat und du ihn dafür aus Liebe und Dankbarkeit in dein Herz eingelassen hast, dann bleibst du vor dem Zorngericht Gottes verschont. In dem Moment, wo du ihm die Herrschaft über dein Leben gibst, wirst du ein Kind Gottes und dein Name wird im Einwohnermeldeamt des Himmels eingetragen. Und in Offenbarung 20, Vers 15 heißt es, und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, in diesem Einwohnerverzeichnis, so wurde er in den Feuersee geworfen. Wisst ihr, Jesus geht in jede leidvolle Zeit mit. Er bewahrt dich nicht vor jedem Feuer deines Lebens, sondern er ist dann bei dir. Aber wenn es um das ewige Höllenfeuer geht, da geht er nicht mit, sondern davor bewahrt er dich, wenn du zu ihm gehörst. Gehörst du schon zu ihm? Dann kannst du dich freuen. Gehörst du noch nicht zu ihm? Dann kann sich das heute ändern. Du bist eingeladen. Amen.